Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Und Batsch, ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Die vorletzte Sendung in dieser Saison. Wir gehen auf die Zielgerade. Thomas Wagner ist da. Timo Schmidtchen ist da. Und wir starten mit allem, was man über Bayern München wissen muss.
Wirklich alles über die Bayern.
1-0 in Wolfsburg gewonnen. Torschütze Olise.
Über die Bayern.
Womit wir uns den spannenden Dingen dieses 33. Spieltags zuwenden können, Abstiegskampf. Ein Triell, das sich da unten ausgebildet hat. Es sind ja tatsächlich wieder drei Mannschaften. Heidenheim, auferstanden aus Ruinen, möchte man sagen. Totgeglaubte leben länger. Was haben wir noch für Titel? Ich weiß es nicht. Die Ostalb.
Drei sind einer zu viel.
Auf der Ostalb brennt noch Licht. So. Gestern, ich war gestern im Doppelpass, ne, haben wir uns nach der Sendung unterhalten, inoffiziell. Und im Grunde haben alle gesagt, die da waren, Heidenheim gewinnt es. Warum? War es dir auch so, dass Heidenheim das in Köln... Nachdem am Samstagabend feststand, der 1. FC Köln ist gerettet durch die Niederlage des VfL Wolfsburg, war mir klar, dass Heidenheim eine sehr, sehr gute Chance hat, in Köln zu gewinnen.
Also A, hat Heidenheim eine gute Chance gehabt, weil sie in den letzten Spielen, ich glaube, sie waren an Spieltag 28, 9 Punkte hinter St. Pauli, jetzt sind sie gleich. Die haben eine richtige Serie.
Ja.
Man muss auch sagen, ich finde, dass der FC eine ordentliche Saison gespielt hat. Aber gestern, das war schon ziemlich bitter. Man muss sagen, das passiert dem FC jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren, dass sie so in den Abstiegskampf eingreifen. Das 1-6 damals in Bremen. Muss ich wirklich sagen, muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen, ob du mit so einer Nichtleistung in der zweiten Hälfte so ein bisschen in den Abstiegskampf
rein. Es war jetzt ein unterschiedlicher Personenkreis, also ein paar waren dabei, auch schon damals. Aber das ist irgendwie, finde ich, so ein Stück weit typisch Köln. Du hast völlig recht, eigentlich muss man sich Gedanken machen. Aber es hat sich so der Druck der letzten Wochen... hat sich aufgelöst, alle mit dem Kölschglas in der Hand und so.
Für meine Begriffe ein bisschen zu viel Folklore, weil es geht schon um einiges. Es geht darum, macht der Trainer weiter.
100%, ich bin völlig bei dir.
Es ging dann um eine Verabschiedung von Spielern nach dem Spiel und dann lässt du das so ein bisschen laufen.
Also und man sagt ja auch in der Vorberichterstattung, sagt man ja auch immer, ja, die wollen sich im letzten Spiel nicht hängen lassen, die werden nochmal richtig Gas geben, da geht es um einen Trainerjob, da sind nochmal drei dabei, die verabschiedet werden, Heinzi, Kainzi, Killi und wie sie alle heißen. Mhm. Also auch für die... Choreo toll, Stimmung toll und der Berg gebar ein Mäuschen.
Genau, und ich habe vorher gesagt, wenn die Situation so ist, wie sie dann eingetreten ist, mit Niederlage von den beiden anderen Mannschaften, dann ist Heidenheim wieder im Game für sich selber und die verändern ja völlig die Statik dieses Spiels.
Ja.
Wir haben die ganze Woche davon geredet, wenn Wolfsburg unentschieden spielt, in St. Pauli reicht's. Das reicht eben jetzt nicht.
Ja.
Also das heißt, sie müssen auch auf Sieg spielen.
Ja.
Das verändert auch dieses Spiel nochmal. Ja, und Heidenheim, und das glaube ich ist das Allerwichtigste, selbst wenn sie jetzt absteigen sollten, haben ihre DNA wiedergefunden. Dieses, wir sind unbeugsam, wir geben nie auf. Das droht die ja zwischendurch alles so ein bisschen in Schieflage zu kommen.
Ja.
Selbst Frank Schmidt hat nach dem Spiel in Bremen gesagt, fragt mich nicht nach Klassenerhalt, das war's.
Ja.
Sie sind da und ich glaube, dass sie das Spiel gegen Mainz gewinnen.
Glaube ich auch.
Da bin ich mir fast sicher.
Glaube ich auch.
Und ja, dann wird es darauf ankommen, wie das andere Spiel ausgeht. Aber ich traue Heidenheim in der Verfassung sogar zu gegen Mainz und Mainz Bombensaison unter Urs Fischer. Ja. Aber wenn die mal ins Laufen kommen, dann können die vielleicht auch mit 3 Toren Unterschied gewinnen.
Absolut. Ne?
Also ich finde im Moment, glaube ich, wären die Sympathien, wenn du die in Deutschland abfragst, wären jetzt alle bei Heidenheim.
Ganz entscheidender Punkt.
War jetzt eigentlich die Laudatio zum Schmidtchen der Woche, also schon eine Vorrede.
Ah, ja.
Jetzt würde der dann um die Ecke kommen. Bitteschön.
Schmidtchen der Woche.
Ach, ja. Der Frank Schmidt, also großartig, genau, du hast es ja eben schon gesagt, also die Chance wurde auf 0,01 beziffert. Ich fand, in der Kommunikation hat es Frank Schmidt auch großartig gemacht. Gab dann mal zwischenzeitlich dieses Interview, ja, wahrscheinlich vorletzte Saison, bald ist zu Ende. Das war sehr, sehr gut, wie er da so ein bisschen den Druck von der Mannschaft genommen hat, hat es dann gerade gerückt wieder. Und ja, die haben jetzt einfach, ist einfach die Mannschaft der Stunde und man spricht immer über Cojones, aber dann einfach nochmal den Keeper mit Frank Feller zu wechseln bei so einem Spiel. Also muss dann, das ist das Spielglück und das finde ich war eine großartige Aktion. Und wir drei, wir waren ja auch alle fast in Heidenheim.
Wir waren fast alle
fast
da.
Fast alle drei, ne? Ja, ja, und sind toll. Ja große Fans. Also von ja. Daher.
Ich glaube, ich war häufiger in Heidenheim als ihr
zusammen.
Ja.
Wahrscheinlich ist es.
War gegen Chelsea da beim größten Spiel der Vereinshistorie, also bevor ihr hier zu dick auf die Trommel haut. Ne?
Naja, aber es hat ja so einen glanzparaden Ausflug hat es ja gegeben. Ich meine, treue Zuseher werden sich erinnern. Es gab eine schöne Matz, die wir gemacht haben. Guck mir die immer wieder gerne noch an. Du ja, auch, ne?
Lagerfeuer.
Man schwelgt in Erinnerungen. Da waren halt fast alle dabei. So. Aber das, was du sagst, finde ich vollkommen richtig. Das ist die formstärkste Mannschaft da unten. Was ist dann?
Ist ein Wasser.
Jetzt ist der Rotwein runtergefallen.
Guter Bordeaux. Guter Bordeaux. Guter Württemberger. Ein Trollinger. Ein
Trollinger, ein guter Trollinger. Nein, dass sie die Chancen, die noch vor Wochen im Promillebereich waren, jetzt bei, ich weiß gar nicht, wie man es mathematisch formuliert, er hat gestern gesagt 10%, ich finde, sind mehr als 10%, das sind eigentlich 30%.
30, ne?
Ja, ja. Ja. Also die haben das Rennen um die Relegation erreicht.
Genau.
Aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen. Und die anderen hatten alles in eigener Hand in den letzten Wochen. Die müssen jetzt in diesen Kampf
aber
gehen.
Ich glaube, die Ausgangsposition ist ganz klar. Gefühlt die Mannschaft, die am meisten am Boden liegt, wo am wenigsten Feuer brennt, ist St. Pauli. Man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist trotzdem nur ein Spiel. Es kommen wohl viele Verletzte zurück. Ja. Wolfsburg, ganz kurios, die haben 8 Rückrundenpunkte geholt, mit Abstand die schwächste Mannschaft. Und trotzdem hat man so das Gefühl, Dieter Hecking hat so ein bisschen Ruhe reingebracht, ohne dass das jetzt eine richtige Eruption war. Und ein Punkt würde denen jeder zutrauen. Mhm. Aber die Mannschaft, die gerade schön den Blinker gesetzt hat, die hinten so, also die hast du nicht mehr im Rückspiegel gesehen,
ja,
an Spieltag 28. Die kommt halt jetzt mit Gas ran. Ne?
Ja.
Deshalb die Ausgangssituation für alle drei relativ verschieden.
Wir waren ja mit dem Topspiel am letzten Wochenende in Wolfsburg. Und ich habe es zwischendurch auch mal gesagt, mit Lothar, es ist eigentlich unvorstellbar, dass diese Mannschaft, und die haben gegen Bayern wirklich gut gespielt. Also die haben jetzt auch die letzten Wochen, wo sie stabiler waren, haben sie ja jetzt nicht richtig gut gespielt. Aber das war... Das schien mir, da hat man gesehen, was dieser Kader zu leisten imstande ist, dass er in der Lage ist, guten Fußball zu spielen, auch Vorgaben, die klar erkennbar waren, umzusetzen. Und mit ein bisschen mehr Punch schießen die auch 1, 2, 3 Tore, die möglich gewesen wären. So ehrlich muss man sein, wenn ich an die Swanberg-Chance denke, da schüttle ich mir im Kopf. Deshalb von der Ausgangsqualität her Wolfsburg sicher am stärksten einzuschätzen. Was bedeutet das? Nichts.
Nichts.
Es hat 0,0 Aussagekraft. Und das ist eigentlich eine fatale Aussage über den VfL Wolfsburg. Da war jetzt auch vor dem Spiel, die Zinnen sind zurück, ne? Das Wappen wurde verändert. Jeder, der mit Wolfsburg nichts zu tun hat, wusste überhaupt nicht um die Tragweite. Wir haben 20 Minuten, würde ich sagen, vorher davon erfahren. Und dann hast du im Stadion gesehen, da wurde gejubelt, da sei einer deutscher Meister geworden. Das war wirklich ein besonderer Moment. Und so haben die erste Hälfte auch gespielt. Aber sie gewinnen es halt nicht. Und sie punkten halt nicht. Und jetzt ein Punkt mehr oder weniger hätte jetzt auch nicht so viel ausgemacht. Aber da in so einem Spiel dann einen Punkt zu holen, macht ja dann auch was mit der Truppe. So stehst du da und sagst, gut gespielt, knapp verloren gegen Bayern. So. Also nicht den Arsch vollgekriegt, so wie in der Hinrunde. Ja, 8-1 verloren. Ja, aber trotzdem, ich werde aus dem VfL Wolfsburg nicht recht schlau.
Zwei Anmerkungen. Naja, ein Punkt hätte ja schon was gebracht, weil dann hättest du es in der eigenen Hand gehabt, mit dem Sieg auf St. Pauli das Ding zu klären.
Ja.
Trotzdem hast du vollkommen recht, dass die Leistung natürlich völlig in Ordnung war. Muss aber auch sagen, dass die Bayern natürlich aus einer emotionalen Situation kommen.
Alles in Relation
gesetzt. Ja, genau. Ja. Aber wir reden trotzdem darüber, dass der VfL Wolfsburg nach 33 Spieltagen 26 unfassbar. Punkte hat.
Ja.
Also das ist, glaube ich, die größte, wie soll man sagen, wenn ich den Etat sehe, der ist, glaube ich, Platz 6 in der Bundesliga, zu dem, was am Ende erreicht wurde, eine größere Gap hat es in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, noch nie gegeben.
Ja.
Ne? Und trotzdem hat man das Gefühl, sie lassen sich jetzt nicht hängen. Das ist jetzt nicht, dass die Mannschaft total auseinanderbricht.
Ja.
Und ich glaube, das hat Dieter Hecking geschafft. Der hat jetzt auch nicht so viele Punkte geholt. Aber es ist schon noch so, dass du das Gefühl hast, okay, wir wenden den allerschlimmsten Kollateralschaden ab und kriegen vielleicht noch die allerletzte Ausfahrt. So empfinde ich gerade die Stimmung von außen betrachtet vom VfL Wolfsburg.
Ja, was ist das auch für ein Lob, ne?
Ja.
Für Dieter Hecking auch, oder für die Arbeit von Dieter Hecking, also so ein hochgeschätzter Freund dieser Sendung.
Ja.
Aber jetzt über ihn zu sagen, er hat den VfL Wolfsburg stabilisiert.
Ja.
Das waren 5 Punkte aus 3 Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Bei Dieter Hecking?
Jetzt, vor dem Bayern-Spiel.
Nee, der hat schon mehr gehabt.
Aus den 3 vorangegangenen Spielen.
Ach so, jetzt verstehe ich.
Den 3 vorangegangenen Spielen und da machst du ja die Stabilität dann auch ein Stück weit fest. Ist ja jetzt nicht so, als hätten sie die Sterne vom Himmel gespielt gegen Gladbach beispielsweise.
Ja.
So, also, und auch Union war jetzt kein Ruhmesblatt, aber zumindest hat er die Punkte geholt. Also im Sinne von punktemäßig stabilisiert. Aber das, was sie am Samstag gespielt sah tatsächlich nach Fußball aus.
Das sah auch anders aus als zu Hause gegen Gladbach und Bremen, wo sie ja zum Beispiel auch das Ding haben liegen lassen.
Korrekt.
Ne?
Und er ist auch konsequent. Also die Amura-Geschichte, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ähnliche Geschichten schon häufiger in Wolfsburg gab und dass er dann immer wieder am Samstag im Spieltagskader war. Was man so hört, ist er ja nicht ganz so diszipliniert und Dieter sagt einfach, nee, der spielt nicht. In dem wichtigen Spiel, und da muss man schon sagen, dass mit der beste Spieler bei denen.
Hat er die Woche vorher allerdings, war auch eingewechselt worden, also stand auch die Woche vorher nicht in der Startformation. Mhm. Also man hat das Gefühl, das zahlt jetzt darauf ein, was du gesagt hast, Mannschaft stabilisiert. Du hast das Gefühl, er hat jetzt eine Elf gefunden, bereit für den Abstiegskampf, aber für den Abstiegskampf natürlich gänzlich überqualifiziert. Und möglicherweise ist genau das Problem. Weil das, was sie Samstag am Millerntor erwartet, an Feindseligkeit auch, an Stimmung, an Enthusiasmus, an Unterstützung für die eigene Mannschaft, das müssen sie erstmal überstehen. Und dann hast du ja noch 11 unten auf dem Platz, die wahrscheinlich mit Blaumann und Schäufelchen.
Wobei ich da wirklich gespannt bin, wie St. Pauli auftritt, weil wir hatten damals nach dem Spiel gegen Stuttgart, dass sie 2-1 gewonnen haben, als Irvine durchgespielt hat, trotz Schmerztabletten oder so, haben wir gedacht, okay, das ist dann jetzt so ein bisschen wieder dieser Geist von St. Pauli. Und mittlerweile hören sich die Parolen ähnlich an. Wir müssen mal wieder füreinander da sein, wir müssen eine Mannschaft sein. Jetzt in Leipzig war es völlig okay, aber sie schießen keine Tore. Sie haben mit Abstand, ich glaube, sie haben 28 Tore, das ist mit Abstand die wenigsten.
5 aus dem Spiel von den vergangenen 13 oder sowas.
Das, was sie stark gemacht hat, diese Achse mit Smith und Irvine, ist nicht richtig da. Ich habe auch das Gefühl, obwohl ich die Arbeit von Plessin in Sangeloise und auch letztes Jahr auf St. Pauli sehr geschätzt habe, ich weiß auch nicht, ob der die nochmal richtig anzünden kann. Klar, wie du sagst, es ist ein Spiel, es ist zu Hause, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen, aber im Moment kann ich mir von den Dreien am wenigsten vorstellen, dass St. Pauli ein Spiel gewinnt.
Die haben natürlich echt auch in den vergangenen Wochen richtig was am Schuh kleben. Ne? Also jetzt vor dem Spiel gegen Leipzig auch wieder 2 mit Saliakas und Metz, die ausgefallen sind. Dann gab es nochmal eine Krankheitswelle kurz davor. Also das trifft die natürlich schon brutal. Gehört dazu, aber...
Wobei sie letzte Woche gegen Mainz waren sie relativ vollständig.
Da waren sie vollständig und da
haben Harmlosigkeit nicht zu überbieten. Ja,
die haben doch gegen Leipzig ordentlich gespielt bei allem,
das,
was
genau,
ich gesehen
habe. Genau, das war es nämlich wieder. Die haben richtig gut gespielt.
Weil wir vorher über Swanberg gesprochen haben, wer war das? Welcher St. Paulianer, der da freistehend übers Tor geschossen hat? Wo du dir dachtest, das kann ja auch nicht mein Ernst sein.
Ja, der eine.
wie heißt der denn, der aus Magdeburg kam?
Kars.
Kars, genau.
Martin Kars.
Ja.
Naja, aber wie gesagt, es wird ja auch immer die Frage sein, was ist jetzt? Was ist jetzt?
Also, ein schöner Moment.
Es war einfach
ein schöner Moment. Weil wir beide
so, wie heißt er nochmal, der aus Magdeburg? Kars, Martin-Kars. Aber wie gesagt, es war einfach ein schöner Moment.
Entschuldigung, klar.
Nein, es war einfach ein schöner Moment.
Ja, das ist schön. Ist doch schön, dass ich den mit euch teilen kann. Ich habe ihn nur nicht richtig mitbekommen. Ne? Und
warum habe ich das hier eigentlich?
Was ist das?
Nett hier, aber warst du schon mal in der Sky Sport App?
Boah.
Warum habe ich denn so einen Bierdeckel hier liegen?
Damit für die Aftershow.
Damit dein Kaffee nicht
überläuft. Damit du nicht überläuft. Bitte mach weiter, entschuldige.
Nee, ist überhaupt kein Problem. Also es gab es ja noch nie, dass die drei Tabellenletzten punktgleich waren in der Bundesliga-Historie. Früher sind sie auch dann alle direkt abgestiegen. Jetzt geht es um den einen Freifahrtschein ins Glück.
Ja.
Und ich finde interessant die Konstellation, denn sie haben Millerntor erfahren, dass Heidenheim in Führung gegangen ist. Ich glaube, dass Frank Schmidt, der alte Haudegen, natürlich genau darauf geht. Macht schnell die Tore, damit die da alle die Nerven verlieren. Mhm. Das ist ja logisch. Mhm. Ne? Klar wird Urs Fischer, die werden sich auch nicht ergeben, Mainz. Aber was du eben gesagt hast, als Mannschaft hast du ja dann Spiele, wenn dann mal so ein bisschen die ganze Anspannung des Jahres absackt, dann kannst du das Spiel gewinnen.
Ja.
Oder du kannst auch mal, es kann dir mal passieren, dass du mal 2-3-0 verlierst.
Kurze Anmerkung im Zusammenhang mit Mainz 05. Die sind schon mal eigentlich an dem 34. Spieltag schon Richtung Sommerpause gefahren. Theoretisch hatten noch einen Zwischenstopp in Dortmund und haben es da also geschafft, so viel Kilometer zu machen wie noch nie in der Saison und mal eben die deutsche Meisterschaft in eine Richtung zu schubsen.
Damen-Elfmeter.
Ja.
Aber ich glaube, es ist diesmal eine andere Situation.
Eine andere Bühne, ne?
Weil sie auch, also ehrlich gesagt war es ja so, dass Heidenheim und Mainz eigentlich für uns lange Zeit als mögliche Absteiger feststanden. Jetzt haben die sich da rausgerettet. Ich glaube, die sind, also die kommen aus Ibiza an die Ostalb, machen da das Spielchen.
Sind die in Ibiza?
Nein, aber gefühlt. Also das ist ja Wahnsinn, wie die diese Saison gerettet haben.
Ja.
Also die müssen, da fällt so eine Last
ab. Also da fällt wirklich das, das stimmt.
Das meine ich.
Ja, so gesehen. So gesehen stimmt's, ja.
Wobei du kannst natürlich auch, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, kannst natürlich so eine Saison auch dann für dich so ein Stück weit krönen. Klar, ich war gestern beim HSV, das ist dann was anderes, das ist dein Heimpublikum, aber wir haben eben über Köln gesprochen. Es gibt dann so Spiele auch, da spielst du dich einfach so nochmal richtig in so eine Spielfreude rein, ne?
Aber das, genau das ist der Punkt. Heidenheim muss es gelingen, in diesem Spiel in Führung zu gehen.
Und Mainz diese Spielfreude zu nehmen.
Exakt.
Genau.
Weil wenn Mainz in Führung geht, dann hast du eine Situation, okay, verlieren wollen wir hier nicht.
Genau.
Also bei einem 1-0 hast du jetzt, lass mal unverletzt in die Sommerpause kommen, morgen die Koffer sind gepackt, dass wir auch loskommen. Aber wenn die 1-0 führen, dann haut's den Schalter um, glaube ich.
2-3 Mainzer wollen ja wahrscheinlich auch noch in die Staaten.
Auch wieder wahr.
Mit Amiri, auch so ein Sano oder so. Also die spielen ja Nationalmannschaft, ne? Muss man dann auch gucken. Also da überlegst du dir, ey, lass ich so ein Turnier sausen, weil ich mir irgendwie nochmal hier so ein Muskelfaser
Auf der anderen Seite muss man eins sagen. Mainz 05 hat über all die Jahre immer eine charakterstarke Mannschaft gehabt. Ne? Also die schenken nichts an.
Nein, absolut. Also das unterstellen wir auch. Also das möchte ich das auch keinem unterstellen.
Nein.
Und Mainz am allerwenigsten. Die haben sich aus den Niederungen zurückgekämpft in diese Liga. Gleichzeitig noch ein tolles internationales Jahr gehabt gegen Straßburg, letztlich verdient ausgeschieden, wobei auch da mehr drin gewesen wäre, wenn man jetzt die Halbfinals gesehen hat in der Conference League. Aber Spuren in Europa hinterlassen, in einem Rutsch sauber unten raus aus dem Abstiegskampf. Also ich gehe davon aus, dass Mainz nochmal Gas gibt, aber wir kennen alle die Mechanismen an einem 34. Spieltag. Es ist außergewöhnlich und es wird Heidenheim, glaube ich, gelingen müssen, in Führung zu gehen.
Ja. Mainz irgendwie auch anders gerettet als Werder Bremen, oder? Also so gefühlt halt aus der eigenen Stärke heraus. Und also bei Bremen fühlte sich das so an.
Ich habe heute mit unserem gemeinsamen Freund Andi diskutiert, Chef der Säule Premier League.
Ja.
Säulenheiliger.
Säulenheiliger.
Erst zu Beginn Säulenheiliger.
Genau. Bekennender Werder Bremen-Fan. Trotzdem oder gerade deshalb, mein Freund.
So
wir haben Noten gegeben für unsere Clubs.
Ja.
Und ich habe es bei ihm auch so rausgehört. Es war einfach nur, man hat den absoluten Super-GAU vermieden. Aber was bleibt von der Saison eigentlich von Werder hängen, wenn man sich das mal fragt? Wir haben vorher alle gesagt, Horst Steffen und Werder, das ist ein Match.
Mhm.
Die sind gut in die Saison reingekommen. Die haben das gewonnen, was sie gewinnen mussten. Hatten auch Verletzungsprobleme, das gehört alles dazu. Aber dann ist es irgendwann, hat der FC kurz vor Schluss in einem Spiel ausgeglichen, wo Werder die bessere Mannschaft war. Und Dann ist es, glaube ich, endgültig gekippt beim Hinspiel beim Derby in Hamburg, wo viele Werder vorgeworfen haben, diese Intensität des Volkspark nicht angenommen zu haben. Ja. Dann ist es so ein bisschen gerutscht. Und wenn du jetzt zurückblickst auf die Saison, ich kann mich an 4 oder 5 Werder-Spiele erinnern, wo ich sage, die haben mal 3-3 zu Hause gegen Leverkusen gespielt, das Rückspiel dann gegen den HSV. Mhm. In Stuttgart war ganz gut, wo du sagst, das waren gute Auftritte. Aber am Ende hast du jetzt, glaube ich, 32 Punkte. Daniel Thun, habe ich auch mal nachgeguckt, hat einen Schnitt von 1 Punkt. Mhm. Ist damit der Retter, weil die Konkurrenz punktemäßig wirklich bodenlos eigentlich war. Ja. Also für das, was Werder stand und noch zuletzt unter Ole Werner ja eigentlich 3 Jahre war, wo sie immer so im Dunstkreis auch des europäischen Geschäfts gespielt haben, ne, sehe ich jetzt gerade im Moment nicht so und ich sehe im Moment auch keinen Spieler, außer Stay, den finde ich Wahnsinn, wo du jetzt die Fantasie hast oder Koulibaly vielleicht, der wird ja auch gehandelt. Ne?
Boniface rhetorisch, ne? Ja. Echte Bereicherung.
Und Mio Backhaus, der eine gute Saison gespielt hat, sehe ich jetzt gerade im Moment keinen Spieler, wo ich so im Moment die Fantasie habe, das ist einer, der in so guter alter Werder-Tradition Spielstärke oder Spielfreude so verkörpert. Ne? Also das sind 1,5 blaue Augen, würde ich sagen, oder?
Ja, 1,5 blaue Augen. Ich glaube, so kann man es sagen. Unter Ole Werner in den letzten Jahren tendenziell eher überperformt. Und das war jetzt, glaube ich, so der untere Rand. Mhm. Die haben Probleme gehabt, diesen Kader auf die Spur zu bringen. Dass das mit Horst Steffen nicht funktioniert, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich hätte es wirklich nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Weil für mich war klar, er holt mal mindestens das raus, was drin ist.
Das ist ein Match, aber, haben wir gedacht.
Ja, aber der Kader schien mir unglücklich zusammengestellt und dann sind die so geirrlichtert durch die Saison. Dann Trainerwechsel, Daniel Thun, hast du auch am Anfang gedacht, oh, der Trainerwechsel ist verpufft. Dann hat er wieder angezogen und am Ende werden sie durch Fremdeinwirkung halten sie die Klasse. So, das ist ja ähnlich wie in Köln. Was bleibt für eine Saison in Köln? Ich glaube, am Ende werden sie in Bremen froh sein, dass sie die Klasse gehalten haben. Gleiches gilt für den FC. Also ist erstmal nichts passiert, wofür sie sich entschuldigen müssen. Aber es ist zu viel passiert, um nicht am Ende der Saison noch mal drüber zu reden.
Hinten raus haben sie mit Milosevic noch einen ganz guten Mann ausgeliehen aus Stuttgart. Ich finde auch, dass Daniel Thun diese schwierige Situation gut moderiert hat.
Ja.
Ne? Aber es ist ähnlich, finde ich, wie zum Beispiel in Gladbach. Da würde man auch sagen, das haben sie letzte Woche gegen Dortmund, haben sie aus eigener Kraft das Ding gezogen. Da haben alle gedacht, Mensch, mutiger Auftritt zu Hause, auch nachdem sie die Schlüsselspiele gegen St. Pauli und Union gewonnen hatten.
Ja.
Und dann wieder so eine nicht erklärbare Leistung in Augsburg. Da ist ja auch die Frage, geht's überhaupt mit Eugen Polanski weiter? Wie ist da die Tendenz? Auch in Gladbach gefühlt das, was wir eben gesagt haben, gerade am allerschlimmsten vorbeigeschrammt. Ja. Aber so möchtest du eigentlich auch nicht in eine neue Saison gehen.
Nee.
Also mit diesem emotionalen Mindset.
Absolut, ne? die sind froh, dass es um ist. Also genau. In Gladbach sind sie froh,
in Bremen sind sie froh,
in Köln sind sie froh, in Hamburg sind sie natürlich auch froh, aber beim HSV hast du wirklich das Gefühl, sie haben es aus eigener Kraft geschafft. Also da war viel eigenes Zutun dabei. Viel Vuskovic, aber viel eigenes Zutun.
Ja, also ich würde dann mal, darf ich den Wagner der Woche abrufen?
Du darfst alles.
Der Wagner der Woche.
Ich wollte ja eigentlich vorher auch den FC Freiburg nehmen, dürfen wir sagen, aber ich war gestern im Volkspark und ich habe mich nochmal zum letzten Mal wahrscheinlich in diesen Jungen verliebt, in Luka Vuskovic. Auch wenn mir jetzt Leute unterstellen, das hat nur was mit dem HSV zu tun. Ich finde, wie der spielt, wenn du den wirklich mal beobachtest, über 90 Minuten, diese lässige, fast arrogante Art, wie der spielt, wie der die Pässe rüber, wie der Tore schießt, 6 Tore gemacht, dieses Wundertor gegen Bremen war dabei. Du hast gemerkt, als er gefehlt hat, habe ich hier gebibbert, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Also ihn zu ersetzen wird eine Herkulesaufgabe. Und gestern, wie der das Tor schießt und wie der dann ausgewechselt wird von Polzin zusammen mit Vieira, allein wenn ich drüber rede, habe ich direkt schon wieder alles stehen hier. Das war schon Wahnsinn.
Alle Haare.
Man hat früher gesagt, verlieb dich nicht in Leihspieler. Das ist in der heutigen, schnelllebigen Zeit, glaube ich, gar nicht mehr so angemessen, das zu sagen.
Da muss man anpassen.
Ja, aber ich habe gestern zu dir, habe ich gestern gesagt, der HSV hat in seiner Historie viele Superstars, auch Weltstars, mit Seeler, mit Kiegen, mit Magath, mit Rubech, Kals, all das. Aber was der Junge da geleistet hat in dem Jahr und wie du gemerkt hast, er macht eine ganze Mannschaft besser und dieses freche Grinsen, einfach auch dieses Selbstvertrauen. Ja, da muss ich ehrlich sagen, wenn du gestern auch gesehen hast, wie der gestern gefeiert wurde, ich habe wirklich Menschen gesehen, die Tränchen verdrückt haben.
Bei dir stand alles, Menschen haben geweint. Ich kann dir in keinem Punkt widersprechen, ehrlicherweise, weil das ist für mich einer der Superstars in der Saison.
Ganz genau.
ich glaube, ich würde sogar so weit gehen und insoweit zuspitzen, dass man den Saisonerfolg auch und mit an ihm festmachen kann beim HSV. Ich finde, dass man Polzin noch mit reinrechnen muss, der nie lamentiert hat, wenn er auch mal verletzt war, wenn er mal ausgefallen ist, versucht hat, bestmöglich zu kompensieren. Aber auf einer Strecke von 34 Spieltagen, ne, wird der HSV sich unfassbar schwer tun, einen Ersatz zu finden für ihn.
Den Ersatz kriegst du, glaube ich, gar nicht.
Und weil du gesagt hast, verlieb dich nicht in Leihspieler. Ne? Was muss ein Leihspieler tun, damit er so gefeiert wird, um danach, nach dem Spiel im Interview zu sagen, zu 99,9% bin ich weg. Hm? Weil mir die Welt offen steht. Das ist ja Fakt.
Ja, und es gibt ja einen Vertrag, und, den hat Tottenham. Ja.
So, also im Zweifel, nee, er entscheidet mit, aber der HSV ist erstmal extrem handlungsbeschränkt. Da wir können nichts machen, wir würden ihn gerne haben, aber logischerweise ist Tottenham und die halbe Welt liegt ihm zu Füßen. Also er sucht sich aus, Real Madrid oder Manchester United oder Arsenal oder whatever.
Und er kommt zurück, um seinen Bruder dann nächstes Jahr zu sehen.
Genau.
Der darf ja ab November
Und er hat wieder. Aber Busspur auf Lebenszeit in Hamburg.
Definitiv. Also wenn der da reinfährt, dann öffnet sich die Garage und der hat einen eigenen Parkplatz.
Ja. Aber wie ist das denn auch für den größeren Bruder? Ne? Also das ist ja eh eine unfassbare Leidenszeit, die er hatte. Unfassbar, Irre. Unglaublich.
4 Jahre.
Wäre fantastisch, wenn der zurückkommt. Aber dann kommst du vielleicht zurück, im November darf er, glaube ich, wieder. Und dann ist so, ja okay, ey, dein kleinerer Bruder. Ja, schon deutlich besser. Aber das ist ja auch so für so einen Spieler dann einfach eine
schwierig.
Richtige Bühne,
und vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, der hat dir 4 Jahre kein Mannschaftsfußballtraining machen dürfen. Das ist ja noch schlimmer. Weißt du, wenn du sagst, du bist jetzt seit 2 Jahren wieder richtig im Wettkampfmodus und sowas. Also ich fand ja den größeren Bruder auch schon richtig gut. Ich glaube nicht, dass er so stark wie Luca ist, aber ob das funktioniert, das halte ich für eine der interessantesten Dinge. Ich bin da wirklich skeptisch, weil wenn einer 4 Jahre kein Fußball auf Wettkampfniveau gespielt hat, ist die größtmögliche Aufgabe. Aber ich bewundere sein Mindset, muss ich ehrlich sagen.
Du bewunderst ja eh recht viel, was aus Hamburg kommt.
Naja, gut, also ganz ehrlich. Ich habe
Back to back. Vergangene Woche hatten wir Polzin.
Ja. Ich habe gesagt, der hat zum zweiten Mal was gedreht und jetzt verspreche ich, am nächsten Wochenende gibt es keinen aus Hamburg als Wagner der Woche.
Ja, aber trotzdem.
Nein, das ist ja auch voll okay. Also absolut verdient.
Hat Wolfi auch gesagt, ich sage das ja nicht nur als Fan, sondern ich sage, der gehört jede Mannschaft der Saison und was der da als 18-, 19-Jähriger gespielt hat.
Fantastisch, genau. Wirklich fantastisch. Also jetzt ohne Übertreibung. Mhm. Man darf im Zusammenhang mit dem HSV Polzin nicht vergessen. Mhm. Also, weil er hat es geschafft, diese Mannschaft zu formen und diese Mannschaft zu stellen. Und sie sind in die Saison gegangen, haben festgestellt, wir sind zu leichtgewichtig, haben aber dann mit 2, 3 schlauen Transfers es geschafft, die Truppe zu stabilisieren, in die Punkte zu kommen und sich sichtbar Schritt für Schritt zu verbessern. Immer verbunden mit dem Namen Vuskovic, aber man sollte eben Polzin nicht komplett außen vor lassen.
Ganz genau.
Schnitt. Themenwechsel.
Obbe?
Was haben wir noch?
Obbe? Es gibt so viel.
Obbe?
Wie Obbe?
Oben?
Oben.
Champions League. Es ist ja noch ein Triell.
Ach so.
Wir haben ja noch ein Triell. Wir haben ein Triell um die
Also
um
da,
die
können Champions League. Da können wir es ja kurz machen. Leverkusen kann ja nur noch angreifen, wenn die beiden anderen verlieren. Hoffenheim spielt, glaube ich, in Gladbach. Ne? Ich denke schon, dass Eugen Polanski auch für sich selber nochmal will, dass seine Mannschaft da was macht. Die Aufgabe dürfte ähnlich schwierig sein wie die von VfB Stuttgart in Frankfurt. Die Eintracht hat ja die Chance, das Finale der Europa League im nächsten Jahr im eigenen Stadion zu spielen, schon verspielt. Ist aber immer noch drin im Rennen um den Kampf selber in der Conference League, weil Freiburg natürlich noch nicht gegen Leipzig gewonnen hat. Mhm. Das auch 4 Tage vor dem Spiel in Istanbul gegen Aston Villa. Also wenn ich mich jetzt festlegen würde, sage ich, das macht der VfB Stuttgart. Die haben zwar rätselhafterweise auswärts was liegen lassen und haben jetzt auch das Glück, noch den Punkt geholt zu haben letzte Woche in Hoffenheim.
Ja.
Bei meinem Freund Dirk würde sagen 122-4 Gelegenheiten für Hoffenheim.
Ja.
Aber du musst dann auch diese Chance noch nutzen in Unterzahl. Also da würde ich sagen, Stuttgart macht's.
Und sie haben ein super Spiel gemacht am Wochenende gegen Leverkusen.
Genau.
Also das gehört schon zu weit.
Und Demirovic und Undav sind beide richtig gut in Form, auch zur richtigen Zeit.
Ja, und was wir vorhin über Polzin gesagt haben, gilt in besonderem Maße auch für Sebastian Hoeneß, was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, nachdem sich Woltemade und Mio verabschiedet haben zu Saisonbeginn. Wieder eine, jetzt nicht komplett neue, aber wieder einen Teilumbruch bewerkstelligt auf wesentlichen Positionen, und da wieder in die Spur zu bekommen. Jetzt dahin zu bekommen, dass ganz Deutschland der Überzeugung ist, UNDAF gehört bei unserer Nationalmannschaft in die Startformation. Demirovic spielt eine tolle Saison. Leveling hat nochmal einen Satz gemacht. Also auch das ist ja einer für die Startformation.
Hast du so Mittelstädt und Führig wieder
im Bereich der Nationalmannschaft. Also Hendrix, auch im
junger Mann, der
exakt. Über Chabot wurde zwischenzeitlich auch mal diskutiert, ob das nicht einer wäre, den man einbauen könnte. Nübel, toller Torwart, aber so das Gesamtensemble, Stiller, Karasor, es passt, es ist sehr stabil.
Vor allen Dingen, das ist auch sehr attraktiv, du kannst dir die Spieler einfach gut angucken. Ne?
Sehr, und sie sind unbeugsam und das macht dann auch ein bisschen Hoffnung fürs Pokalfinale dann in 2 Wochen.
Ich guck's
auch.
In 2 Wochen.
Ja, also Samstag.
Samstag, ja. 23. Mai. Ab 18.45 Uhr.
Nur bei Sky.
Na, nicht nur, aber
cool, vor allem. Ab 18.45 Uhr nur auf Sky.
Ja, das stimmt natürlich wirklich.
Ja, vor allem bei Sky. Timo ist leider der Sendung.
Klar, für die großen Spiele, für die ganz großen Spiele.
Da kaufen sie ein.
Ganz klar, da werden die ganz großen gebraucht.
Ja, toll.
Kannst du schon mal den Vorhang öffnen? Nur, dass wir einmal einen Blick reinwerfen.
Berlin, immer gutes Pflaster für dich, ne? Persönlich so.
immer schön. Ich glaube, ich habe einen guten Kommentator und ansonsten einen guten Experten. Das wird fantastisch. Also 18.45. Ich will nicht zu viel verraten, aber es wird um Stürmer gehen. Vielleicht werden wir über die Nationalmannschaft sprechen. Das Spiel natürlich ganz, ganz groß.
Ja, alle in Berlin.
Alle.
Du guckst oder bist du auch da?
Ich bin eventuell noch da.
Ach,
aber es gab dieses Pokalfinale schon zweimal, ne?
Ja,
aber nicht.
86 und
86 schenkt der VfB schenkt der VfB den Bayern die Meisterschaft.
Hallo, wir wussten gerade zwei Sachen, die eigentlich nur Thomas Wagner
Nein, doch gar nicht.
Doch.
Aber 86,
das ist zu offensichtlich, damit beschäftigt er sich.
86 war doch das Besondere. Stuttgart schlägt Werder im letzten Spiel, damit werden die Bayern Meister. Und ich glaube, der VfB hat gedacht, vielleicht lassen sie uns so ein bisschen mitspielen. Dann haben sie 5-2 rasiert einfach.
Ja, musst immer noch mal einen draufpacken. Wir wussten jetzt schon mal das Jahr.
Torwart Armin Jäger, der hat dann ein Jahr später mit den Stuckis gegen den HSV verloren. Ja, das ist auch...
Armin Jäger.
Ja, Torwart.
Stark.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich.
Das ist wirklich stark. Das ist wirklich stark. Boah. Alles gut.
Wer war Schiedsrichter 86 nochmal?
Keine Ahnung.
Okay.
Wir denken nochmal drüber nach, mal eine ganz kurze Pause, nehmen alle ein Schlückchen und dann kommen wir zurück gleich mit...
Ein Fall für zwei, geil.
Mit einem Fall für zwei. Freiburg, großes Thema, zweite Liga noch und. Kurze Pause, bis gleich.
Was für eine Show, da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß. Thomas Wagner, das wird Spitze.
So, da sind wir wieder mit der zweiten Hälfte der vorletzten Glanzparade in dieser Saison. Machen wir noch eine kleine Runde Niki Süle.
Ja.
Ultimative Lobhudelei für Niki Süle.
Ich habe heute was gelesen im Kicker, war es, glaube ich, vom Kollegen Timo Müller, der das von allen Facetten beleuchtet hat. Und das fand ich sehr interessant. Also, erstens mal, Süle sagt irgendwie, okay, jetzt mit dem Knie, und für mich war Fußball nie ganz die Welt. Das ist erstmal in Zeiten glattgespülter Interviews eine, wie ich finde, bemerkenswert angenehme Offenheit. Mhm. Zur zweiten Wahrheit gehört übrigens auch, dass er mit diesem unfassbaren Talent gesegnet, vielleicht die Einstellung nicht immer 100% hatte, trotzdem eine sehr respektable Karriere hingelegt hat. Ich glaube, 15 Titel, Champions League Sieger mit den Bayern, 49 Länderspiele. Also
gut gelaufen.
Alles gut gelaufen. Mhm. Trotzdem muss man ihn jetzt auch nicht verherrlichen dafür, dass er sagt, mir waren andere Sachen immer ein bisschen mehr wert und ich habe mich auch mal gehen lassen. Also er taugt, finde ich, weder als Vorbild, noch haben wir irgendwie das Recht, ihn dafür zu kritisieren. Es ist seine persönliche Einstellung. Und er sagt, er guckt auf seine Karriere mit Zufriedenheit zurück und da würde ich sagen, wünsche ich ihm alles Gute für. Immer ein angenehmer Gesprächspartner auch gewesen.
Ne? Ja.
Und ich glaube, wir sollten noch nicht darüber richten. Aber wir können, denke ich, sagen, aus dem, was er mitgebracht hat, wäre wahrscheinlich noch eine größere Karriere möglich gewesen.
Ja, also mit 150-prozentigem Ehrgeiz hätte er vielleicht sogar eine Weltkarriere. Ohne vielleicht hätte er eine Weltkarriere.
Ich glaube, sogar mit 100
hätte er erreicht. So. Ja. Das ist bei voller Fitness war das mit der beste Innenverteidiger, den wir in Deutschland hatten. Eine Zeit lang hat das gezeigt. Trotzdem finde ich, also nötigt mir das Respekt ab, dann mit 30 zu sagen, ich hab genug, und mit einem klaren Blick und mit einer, also sehr reflektiert zu sagen, das, was ich hier habe, reicht mir. Ich will nicht noch eine Verletzung riskieren. Ich will jetzt mich noch stärker dem Leben widmen. Was du sagst, finde ich, ist völlig richtig. Das ist, gilt's zu respektieren, und damit Schluss.
Genau.
Schade. Vielleicht sehen wir ihn. Hat er sich in irgendeiner Form geäußert, ob er als Experte sich was vorstellen kann?
Ich glaube, der macht erstmal ein bisschen Urlaub. Hört es sich so an, als
ist ob das
ein
einer, was der Experte sein könnte? Also es sind ja viele, viele ehemalige Profis, für die das wirklich so ein strebenswertes Nachkarriereziel ist.
Ich weiß bei ihm halt nichts, dafür kenne ich ihn noch nicht gut genug. Ich glaube, dass er ein ziemlich intelligenter Bursche ist, also der das sicherlich auch könnte. Aber auch dafür brauchst du ja einen gewissen Punch. Zu sagen, also es nutzt ja nichts zu sagen, ich stelle mich da einfach hin und bereite mich nicht auf eine Sendung vor. Diese Experten hatten wir ja auch schon, also ehemalige große Spieler.
Also jetzt wird es interessant. Nein,
nee, senderübergreifend. Und ich glaube, es gibt sehr viele mittlerweile, die ihren Job sehr, sehr gut machen aus diesem Bereich. Also da kannst du nicht einfach nur kommen und sagen, ich bin Niklas Süle, der jetzt noch nicht mal in Deutschland bei der Schar an Welt- und Europameistern, die wir haben, da jetzt noch nicht mal das oberste Regal ist. Ich weiß nicht, ob er den Punch dafür hat. Vielleicht sagt er auch einfach, ich widme mich meiner Familie, ich suche mal was ganz anderes. Also ich bin da sehr, tapp da sehr im Dunkeln.
Okay. Schauen wir mal.
Okay.
Wir werden ihn wiedersehen, in irgendeiner Form.
Ja. War auf jeden Fall emotional da in Dortmund, ne? Sebastian Kehl noch verabschiedet.
Ja.
Julian Brandt.
Jule Brandt.
Ja. Ja. Dortmund war die große Runde. Ich finde, Borussia Dortmund hat eine vernünftige Bundesliga-Saison gespielt. Also das ist also sehr respektabel. Das kommt mir immer ein bisschen zu schlecht weg.
Total.
Auch jetzt Niko Kovac, das können wir ruhig nochmal gesondert erwähnen. Das ist ein höchst verdienter Vizemeistertitel. Und ich bin sehr neugierig, wie das jetzt mit neuem Sportdirektor da weitergeht. Mhm. Wie sie verpflichten, wen sie verpflichten. Was sie aufbauen, auch was sie für Ziele ausgeben, ne? Ob das jetzt in Richtung, wir attackieren die Bayern, oder ob es eher dahin geht, wir bleiben bei uns und wir wollen unseren Fußball irgendwie weiterentwickeln. Wird spannend. Das ist schon ein kleiner Vorgriff auf die neue Saison. Und jetzt Freiburg. Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Also eigentlich müssten wir für ihn und für den Sportclub aus Freiburg eine Sondersendung machen. Julian Schuster führt den SC Freiburg in das erste Europapokalfinale der Vereinsgeschichte. In einem spektakulären Fußballspiel gegen Sporting Braga. Die haben jetzt auch europäisch noch nicht so viel gerissen. Also Die haben aber auch mal ein Finale erreicht. Also im Gegensatz zu Freiburg waren die schon mal im Finale. Aber für die wäre es auch besonders gewesen. Dementsprechend war die Ausgangsposition natürlich sehr speziell. Freiburg begünstigt durch einen frühen, berechtigten Platzverweis für Braga. Dann haben sie ein hervorragendes Spiel gemacht und in den letzten 10 Minuten nach dem 1:3 vollkommen im Angesicht des größten Erfolges der Vereinsgeschichte alles über Bord geworfen, was sie über ihr Spiel und über ihren Fußball kannten, nur noch lange Bälle gekloppt und sich über die Ziellinie quasi geschleppt. Das war so unfassbar sympathisch. Das hat richtig Spaß gemacht.
Also ich finde, es gibt so viele Geschichten dazu erzählen. Wir kommen gleich sicher noch zu Julian Schuster. Also zuerst mal, in welchen erlauchten Kreis zieht der SC Freiburg an? Es gibt 16 deutsche Clubs, die jemals ein Europapokalfinale erreicht haben. Das muss man auch mal sagen, überall. Das ist auch
kennen
was Besonderes.
Wir. Ja, kennen wir.
Ja, kannst du ja gleich mal aufzählen. Ne? So, dann Kübler mit einem Doppelpack. Ja. Das ist für mich so ein bisschen das Synonym. Der ist immer da. Ich finde, das ist echt auch ein guter Spieler. Ja. Aber der steht eigentlich nie im Blickpunkt. Und dann macht der im Europapokal-Halbfinale.
2 Tore.
Als rechter Verteidiger 2 Tore. Wahnsinn. Und dann noch musst du sagen, es ist ja so, dass alle so sagen, ja, Freiburg, das liegt da so unten. Und wir kommen ja gleich, glaube ich, auch noch auf die Voraussetzungen. Aber gestern sagt Stübi, der Stadionsprecher des HSV, vor der Aufstellung von Freiburg, also wir haben diese Woche alle mitgefiebert, nochmal einen Glückwunsch, das ganze Stadion klatscht. Ja. Also das gibt's halt auch ganz selten, dass dann ein Verein sich bei einem anderen Verein, ich meine, beim HSV, da haben sie teilweise Europapokal-Endspiele noch gesehen, ne? So viel Respekt erarbeitet, das war ganz toll. Und da siehst du auch, dass das gewürdigt wird. Ja. Und da kommen ja so viele Sachen zusammen. Viele denken wahrscheinlich immer noch, ja, die haben doch kaum Kohle da unten und der Streich hat immer von Klassenerhalt geredet. Ja. Das stimmt ja auch lange nicht mehr.
Das ist alles Quatsch.
Die verdienen ja nicht nur Nüsse da. Ja. Aber was auch Clemens Hartenbach und Jochen Seier, was die für eine Arbeit da leisten über all die Jahre. Aber es ist halt auch diese Ruhe. Wenn die mal eine schlechte Saison stehen, da stehen keine 100 Ultras am Zaun und wackeln da und der Boulevard. Die haben die Badische Zeitung und das war es dann.
Und das sind alles Vereinsmitglieder. Ja, ja. Aber was sie vor allen Dingen haben, und das ist unstrittig, sie haben einen roten Faden.
Genau.
Und den haben sie seit Volker Finke.
Genau.
Und an diesem roten und Achim Stocker, der immer in die Weinberge gegangen ist, weil es ihm zu aufregend war, die Spiele zu verfolgen. Seitdem gibt es die Freiburger Fußballschule. Seitdem gibt es diesen roten Faden. Und alle Großen, alle Wichtigen, hangeln sich an diesem roten Faden entlang. Und die, die dazu nicht in der Lage waren, die sind halt dann vorzeitig gegangen. Aber Finke, Streich, Schuster ist wie eine logische Linie, wie eine Fortführung vom Vorgänger. Fortgeführt und ausgebaut.
Und mit, alle akzentuiert auch natürlich.
Mit eigenem Akzent. Genau so ist es. Aber es wird wirtschaftlich kein Blödsinn gemacht. Was nicht geht, geht nicht. Wenn der Spieler gehen muss, dann muss er gehen. Dann kommt einer nach, der ist 16 Jahre oder 17, von dem hat noch nie einer was gehört. Der spielt, als würde er das seit 100 Jahren machen. Warum? Weil auch nach unten das System so gespielt wird, wie es die erste macht. So spielst die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Und so spielst die A-Jugend, die B-Jugend, die D-Jugend, C-Jugend, so, F-Jugend. Ja. Und das ist, und alle irgendwie mit Spaß in den Backen. Und es ist ein unglaublich, was ja auch häufig schon in Freiburg. Warst du schon mal in Freiburg? Im Stadion? Also es ist ein unglaublich familiäres Umfeld.
Wolfi, ich habe Spiele gesehen im Pokal, 92, da konntest du über die alte Gegentribüne im Dreisamstadion, die gab's noch gar nicht, da hast du direkt ins Schwimmbad geguckt. Haben sich zum Zweitligaspiel gegen Fortuna Köln 3.500 Zuschauer im Stadion verirrt.
Und da waren
der große Club in Freiburg war der Freiburger FC.
FC, genau.
Der Lackschuhclub, der deutsche Meister von 1909, glaube ich, oder 7. So. Um das nun mal.
Ich saß bei Volker Finke in der Trainerkabine.
Stärkster Kaffee.
Da konntest du den Löffel. Du konntest den Löffel reinstellen.
Noch ein Kaffee, Herr Wagner.
Aber einen noch größeren Fehler konntest du nur machen, wenn du noch Milch bestellt hast. Mhm. Weil er hat nie Milch getrunken. Das heißt, die Milch war schon damals Ende der 70er Jahre abgelaufen. Mhm. Ja, aber wann ist nur noch so Butter ist da reingeflockt. Eine Kollegin, Name von der Redaktion geändert, nennen wir sie einfach mal Meier. Ja, hat mal fälschlicherweise bei ihrem ersten Besuch mit Milch bestellt. Genau. Und da sind nur die Butterflocken so reingeflogen. Herrlich.
Naja, also seitdem ich mich mit Fußball beschäftige, sagen wir mal über 30 Jahre, gibt es da halt ja, wie ihr gesagt habt, 4 Trainer. Und das gibt es ja nirgendwo sonst, wo du gerade den HSV, also da kannst du es ja umdrehen. Da waren es dann in 4 Jahren 40 Trainer gefühlt. Und das ist ja einfach Wahnsinn.
Aber Wolfi und Timo, eins ist ja auch ganz klar. Und das gehört übrigens auch dazu und das machen sie sich auf diese ganz besondere Art auch zu eigen. Volker Finke, der war in einer Zeit Trainer, als es das fing gerade so an, auch medial. Volker Finke wusste ja auch gefühlt alles besser als die anderen. Er wusste ja auch vieles besser. Ja. Aber stell dir den mal, er war ja in Köln. Das hat ihm nicht gefallen, wenn der Boulevard da immer hinter ihm her ist.
Guter Punkt.
Ne? Wenn du das in Hamburg machst oder auf Schalke, so kannst du da nicht agieren, dass du mit der Attitüde kommst, ich weiß eh alles besser als ihr.
Ja.
Dann hast Christian Streich, der in der Europapokalsaison vorher direkt sagt, oh Gottes Wille, das wird knapp. Die ist ja mit der Reiserei und alles so. Und der, am Spielfeldrand, den mussten sie ja teilweise runtertragen, wenn du gefühlt hast, der läuft gleich auf den Platz und klaut dem Linienrichter die Fahne.
Ja. Ne? Und hat danach das Friedensgebet gesprochen.
Ganz genau. Dann auf der Pressekonferenz hat er Donnerstag dann Hof gehalten. Ja. Das geht auch nur in Freiburg. Ja. Und jetzt hast du Julian Schuster, der hat vorher noch überhaupt nicht trainiert, der war Verbindungstrainer. Ja. Und der wirkt ja jetzt auch nie so, als wenn du das Gefühl hast, auch dem macht das Spaß, was er da selber siehst.
Weißt du, also, die strahlen alle eine unglaubliche Demut aus.
Ja.
Das also Volker Finke nicht, ja, aber
Christian
Streich, so, ja, wir orientieren uns am Machbaren, ja, und eher so, oh, dann ist der Lothar Matthäus war bei uns im Stadion, und wenn der natürlich was sagt und der Jogi Löw war noch da, ja, das hat er auch gesagt, da fühle ich mich wie der Bub vom Land.
Ja.
Alter, du hast gerade ein Europapokalfinale, ja, erreicht.
Die und was sie ja, ja auch transportieren konnten, was auch nicht allen Vereinen gelingt. Also das Dreisamstadion hatte eine ganz besondere,
ja,
Energie.
Fast das schönste Stadion so, genau, von der Lage.
Und das neue Stadion ist auch so, du sagst, also ist jetzt kein Stimmungsabfall oder so. Es gibt ja auch Stadien, ja, die dann so baumarktmäßig, wo du sagst, okay, da ist jetzt die Energie nicht wirklich vorhanden. Und das haben sie auch in Freiburg super hinbekommen.
Ja, und sie haben natürlich, das muss man ja auch ganz klar, sie haben immer Leute an entscheidenden Stellen, die Visionen haben. Ja. Also Stocker, wie du sagst, war, glaube ich, Finanzbeamter, hat aber Volker Finke einfach das eingeräumt. Und der kam dahin aus Havelse, ja, und sagt, ich will hier einen Standort für Bundesliga-Fußball draus machen. Ne?
Ja.
Wahnsinn. Hat dann gesagt, wir kriegen erst ein Problem, wenn wir nicht mehr unter den ersten drei, genau, in der zweiten Liga stehen.
Und das Ding haben sie jetzt, also diesen Schritt haben sie, ja, mittlerweile getan.
Ganz
sie sind,
genau,
etabliertes Mitglied der Fußball-Bundesliga.
Und ich glaube, stehen auch in der Etat-Tabelle vor einer Saison irgendwie sowas zwischen Platz 7 und 9. Also da muss man jetzt nicht mehr sagen, der Klassenerhalt ist ein Wunder.
Und man muss auch nicht mehr sagen, der kleine SC Freiburg.
Überhaupt nicht.
Das ist aber ein ganz entscheidender Punkt, weil du sagtest, einer wie Finke zog aus und hat sich dann nie wieder so zurechtgefunden, mhm, wie in Freiburg. Wenn du jetzt siehst, Griffo zog aus, aber am wohlsten, mhm, am schönsten ist daheim.
Mhm.
Kinder zog aus, aber am schönsten ist es zu Hause.
Günther ist gar nicht weggegangen, der ist einfach zu Hause geblieben.
Höfler, mhm, spielt mittlerweile seine 1270. Saison.
Mhm.
Kübler, Höhler, Günther sitzt doch draußen.
Matanovic, in Frankfurt war es vielleicht sogar noch eine Spur zu hoch am Anfang, die Ansprüche. Ja. Jetzt zündet der total.
Ja.
Also auch ein guter Transfer, nicht ganz oberes, ja, Niveau vom Preis.
Und
aber
du musst ja mal gucken, wo die auch immer gucken. Die gucken nach Spieler wie Matanovic, dann gucken die, unten liegen die ja super. Die gucken nach Frankreich, die haben eine ganz enge Kooperation. Ne?
Sambi,
die, ja, die gucken in die Schweiz, ja, die können sich das auch unten immer alles angucken.
Ja.
Die haben ein überragendes Scouting, alles ganz angenehme Leute, weil der Hartenbach, die machen ja immer noch, wenn sie die 40 Punkte haben, gibt's glaube ich ein Glas Champagner, ja, zur Geschäftsstelle. Ja. Das ist immer noch so aus der guten alten Zeit. Total sympathischen Pressesprecher, der, ja, auch alle nicht zu überhitzt darum laufen.
Ja.
Du kommst dahin, du fühlst dich eh schon halb wie in Italien.
Ja.
Also das ist einfach wunderbar.
Auch wie die denn diesen Platzsturm.
Ja.
Dieser, also ich habe, das war der geordnetste, ich habe ein paar Platzstürme gesehen, mhm, aber das war so der geordnetste Platzsturm, den man sich so,
ganz genau,
den man sich so vorstellen kann.
Also der war geordneter, als wenn
wirklich
ein kleinen Bonum bei Asterix und Obelix sich die legionären Legionen, ja, ja, aufstellen. Ne?
Absolut. Du hast dann gesehen, 3-1, noch 2 Minuten auf der Uhr. Die haben nur noch lange Bälle geklopft. Es wurde ein Innenverteidiger nach dem anderen wurde eingewechselt. Lothar ist fast verzweifelt neben mir und sagt, oh Gott, deswegen hauen die schon wieder. Halt doch mal den Ball, spiel ihn doch mal quer. Ihr könnt's doch so. Mhm. Und dann hast du gesehen, wie die hinten da über den Zaun gestiegen sind, und aber sich ganz diszipliniert hinter, ja, der Bande gehalten haben.
Ja, die hatten
Gott bewahre, was passiert dabei wäre, wenn Braga noch, mhm, das 3-2 gemacht hätte. Mhm. Also da hätte ich jetzt tatsächlich für nichts garantiert, weil bei Freiburg waren nur noch Innenverteidiger und Adebolo auf dem Platz, also überspitzt formuliert. Wie sieht das, ob sie das nochmal gedreht, aber ist auch Lirum Larum, wurscht egal. Mittwoch in einer Woche am 20. Mai in Istanbul gegen Aston Villa.
Wahnsinn.
Sind wir alle SC Freiburg.
Voll. Ja, klar. Ja. Für Aston Villa übrigens auch natürlich was Besonderes, weil sie haben 82 gegen die Bayern den Landesmeisterpokal gewonnen. Das ist ihr, ja, zweites Finale.
Ja.
Ich meine, das ist natürlich eine starke Band. Das, boah, muss man ehrlich sagen.
Aston Villa. Das ist eigentlich, sind sie überqualifiziert für den Wettbewerb.
Genau.
Also,
und dann mit Unai Emery natürlich einen, der.
Der hat auch schon, war der viermal gewonnen? Glaub, ja, viermal. Ja, glaub, oder fünfmal
viermal
sogar?
Nee, ich glaube viermal. Einmal mit Villarreal.
Sechste Finale, ja, ja. Und dreimal mit Sevilla. Ja.
Also der ist der Mister Europa League.
Ja, ich meine, drei englische Nationalspieler, ja, und auch sonst argentinische Nationaltorhüter.
Polnische Matty Cash.
Matty Cash, ja. Nein, das ist einfach, also auch Aston Villa ist eine sehr sympathische Truppe. Mhm. Ich habe die Vermutung, dass die Pilgergruppe aus Birmingham noch ein bisschen größer sein wird, mhm, als die aus Freiburg. Aber auch die Freiburger werden in sichtbarer Anzahl anreisen.
Ja, und ganz ehrlich, dieses Ding, ich habe es eben gerade gesagt, das ist ja auch, du gehst in einen ganz erlauchten Kreis. Welcher Club kann von sich behaupten, mal ein Europapokalfinale gespielt zu haben? Ja. Und das musst du auch in allen Facetten, musst du das einfach genießen, ne? Muss man auch sagen.
Ja, so, dann gibt es noch aktuelle Nachrichten aus der Welt des Sports, sehe ich hier gerade. Fred Rutten tritt als Trainer von Curaçao zurück. Ja. Sie fordern... Dick Advokat wieder.
Würde ich an seiner Stelle auch nicht machen. Also wenn der Sponsor dagegen schon schießt, das ist wirklich Wahnsinn.
Wie ging das?
Also die Genese war so, Advokat tritt zurück, weil seine Tochter schwer erkrankt, glaube ich, ist.
Genau.
In der Zwischenzeit tritt Rütten an und dann sagt irgendwie der Sponsor nach zwei schlechten Testspielen, wir wollen den Rütten nicht mehr und beim Advokat seiner Tochter geht's doch besser, kann er nicht wieder zurückkommen. Und das muss man ja ganz ehrlich sagen, was ist denn das? Also du bist der große Außenseiter und dann kritteln alle rum, ich hätte es an Rütten seiner Stelle auch gemacht, zurückzutreten.
Ist schon Schluss.
Noch nicht ganz. Das bringt uns allerdings natürlich,
da geht es im Übrigen um...
zweite Liga wollten wir ja noch kurz.
Ja, zweite Liga. Da ging es um mein Eigenleague-Team.
Und wie steht's da?
5-4 führen wir. The Pack. Sag mal, wie lange es zu spielen ist?
Keine Ahnung, da steht 18. Wie lange spielen die?
Oh ja, 6 Minuten noch. Das dauert noch lang.
Da muss noch ein paar...
Aber gut.
Segunda Division. Wahnsinn.
Ein Aufstiegstriell.
Hoch zwei.
So, lieber Thomas, wie hast du dich entschieden?
Für wer hochgeht? Elversberg. Also du hast jetzt das Ding, alle sind punktgleich.
Hannover ist ja Wahnsinn.
Ich bin gegen Münster.
Du hast 6 und 10 Punkte Vorsprung, du spielst gegen den Tabellenletzten, der schon abgestiegen ist. Also ganz ehrlich.
Elversberg direkt.
Genau, ja. Elversberg, da liegt der Ball auf dem Elver, man kann das ja gar nicht hoch genug einschätzen. Bog weg, Mannschaft letztes Jahr, Horst Steffen weg, Relegation, also unglaublich.
Aslani weg.
Alle Hüte, die ich habe, die steigen auf. Und dann hast du Hannover spielt gegen Nürnberg und Paderborn fährt nach Darmstadt. Ich habe Paderborn in Hannover gesehen, vor ausverkauftem Haus, das war eine richtig stabile Leistung. Dann führen die 2-0 gegen Schalke und dann ist was passiert. Das haben sie verloren noch 3-2 und seitdem geht wenig. Mhm. Selbst eine Führung gegen den KSC hat nicht gereicht. Hannover allerdings, was die zu Hause Punkte haben liegen lassen, verlieren gegen Fürth, die spielen wirklich gegen Münster. Absurd eigentlich. Ich glaube aber trotzdem, dass Hannover das Ding jetzt zu Hause zumacht und dass es in der Konstellation oben so bleibt.
Drama.
Unten
sind es ein paar mehr.
Ab Magdeburg, ne, haben wir noch.
Also, ja, okay, aber
Magdeburg wird schaffen, Dresden wird es auch machen. Ich behaupte oder glaube, dass Fürth zu Hause gegen Düsseldorf gewinnt, aber nicht mit den 3 Toren, die sie brauchten, um sie direkt zu überholen.
Für meine Arminia wird es ekelhaft, ne?
Ich bin am Sonntag auf der Alm. Ich glaube, dass die Arminia gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, was Braunschweig auf Schalke macht. Also ich glaube, dass Schalke natürlich zu Hause gewinnen will, aber Braunschweig wird auch wegen der Tore versuchen, möglichst wenig zu bekommen hinten. Also mein Tipp ist, dass Fürth, Braunschweig und Düsseldorf am Ende alle 37 Punkte haben und dann kommt es auf die Tordifferenz an.
Boah, das wird eine Konferenz.
Aber Fürth hat nur 22, ne?
Sag ich ja. Wenn sie mit 3 gewinnen, dann würden sie an Düsseldorf vorbeiziehen. Das glaube ich allerdings nicht, weil Düsseldorf jetzt auch eine gute Energie hingebracht hat. Dann kommt es darauf an, wie spielt Braunschweig, weil ich denke, die verlieren auf Schalke. Und Bielefeld muss halt auch gewinnen, weil ein Punkt reicht dann wahrscheinlich nicht. Ne?
Ja. Bist du im Einsatz?
Auf der Couch. Ich gucke das Ding.
Ja.
Du? Neuner-Konferenz.
Letztes Jahr warst du ja im Einsatz, ne?
Hast ja, letztes Jahr, genau. Letztes Jahr war FC. Aufstieg, genau. Nee, dieses Jahr gucke ich.
Buschi ist im Einsatz.
Das wird eine tolle Konferenz. Das hat wirklich immer Spaß gemacht, diese Aufstiegskonferenz.
Ja, und es sind dieses Mal, glaube ich, von 9 Spielen, ich habe drauf geguckt, bei 7 Spielen geht es noch um was.
Ja.
Also das ist ja, oft hast du ja dann 6-mal Sommerfußball, aber so ist es gar nicht.
Ja, und unten kann ja gefühlt wirklich, wie du gesagt hast, da kann ja gefühlt alles passieren.
Und dann hätten wir vielleicht haben wir eine Relegation, Duisburg gegen Düsseldorf. Überleg dir das mal. Cottbus gegen Dresden ist auch noch drin, zum Beispiel.
Und also in die andere Richtung Hannover.
Darf ich das sagen, dass ich mir wünschen würde, dass Düsseldorf und Dresden drin bleibt?
Du darfst alles sagen.
Das darfst du sagen.
Also. Sören Gonter, unser Ex-Kollege, macht einen riesen Job in Dresden.
Ja. Guter Lauf in den letzten Wochen. Ansonsten, das wäre gut, wenn es passen würde.
Fortuna Köln?
Fortuna Köln ist da.
Hätte ich ja mitgerechnet, dass das eigentlich der Wagner der Woche ist.
Ja, sowas in die Richtung. Stimmt. Kannst
du bist häufig da, ne?
Ja, ich bin häufig schon mal da. Hin. Ja, ist bei mir,
Laufstrecke, ne?
10 Minuten.
Ja.
Und ich kann da wirklich eine lustige Geschichte zu erzählen. Es war im Jahr 2000, hat meine damalige Chefin Ulla Holthoff, die Mutter von Mats Hummels, gesagt, so Thomas, du hast jetzt ab und zu Laola gemacht und so, jetzt darfst du mal, Hattrick war damals das Leuchtturmformat beim DSF.
Säulenformat.
Genau, du darfst jetzt mal raus, war eine englische Woche, machst jetzt mal eine Zusammenfassung, 6 Minuten, Mittwochabend, Fortuna Köln gegen Waldhof Mannheim. Die stehen beide so im Mittelfeld der Tabelle. Da kann nicht so viel passieren. Mhm. Ich komme da an. Plötzlich nach der Halbzeit kommt mein Field-Reporter völlig hektisch in die Kabine rein. Ja. Der Schenk, der hat den Trainer rausgeschmissen. Ja,
das war dein
erster Spiel. Das war mein allererster Spiel.
Ach, krass.
Da hat Sean Löhring, die Legende, der die Verträge ausgehandelt hat, indem er Fußballtennis in seiner eigenen Tennishalle gespielt hat, weil ein guter Zocker war, der die Spieler alle geschlagen, hat den Tünn, das kölsche Idol, rausgeschmissen. Du Arschloch, Mixming für Ancient nicht kaputt.
Ja. Und was hast du gemacht dann? Also wie ging's dann?
Ja, man musste natürlich die zweite Halbzeit, ich glaube, man hätte das heute noch mehr, man hätte häufiger mal Sean Löhring einfangen können, wie der dann auf der Bank saß. Mhm. Man hätte den leeren Stuhl von Toni Schumacher nochmal einfangen können. Man hätte mit der Field-Reporter-Kamera natürlich Toni Schumacher nachlaufen müssen.
Also man sagt auch, Sean Löhring sei nicht komplett nüchtern gewesen.
Das also, sagt man. Er ist aber dann am Zaun zu jedem einzelnen Zuschauer gelaufen.
Hat's erklärt, oder?
Hat's erklärt,
ach, du lieber Gott.
Also Zollstock ist wieder da. 7.500 waren jetzt beim Heimspiel gegen Siegen da. Die Gegengerade bekommt endlich ein Dach, sagt man. Das Ganze steht ja unter Denkmalschutz. Also wenn du da ein Rohr abschneidest, fällt das ganze Ding ineinander zusammen. Aber es hat übrigens den besten VIP-Raum von allen Dritt- und Viertligisten, die ich kenne.
Und du kennst sie alle?
Ich kenne sie wirklich alle. Ab der Bundesliga runter. Also ich freue mich total, dass die Fortuna wieder da ist.
Und
Gerion Schulze, mein Freund, Geschäftsstellenleiter.
Ja, also Denkmalschutz, weil du deinen ersten Fehleinsatz da hattest, oder?
Ja, da
nee, das war ja nicht Fehleinsatz, das war Kommentareinsatz.
Ja, dann Denkmalschutz. Er hat
kommentiert, Zusammenfassung geschnitten.
Genau.
Ja. Ja, das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Da bist du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen.
Ja, Fortuna Köln, 83, kölsches Pokalfinale gespielt.
Warum ist der VIP-Raum so toll?
Also sensationell. Es läuft immer kölsche Musik. Ja. Das ist Live-Musik. Der Trainer steht noch 10 Minuten vorm Anpfiff, kommt da rein. Es fliegen die Kölsch-Grenze wirklich im Dreiviertelstakt darum.
Ja.
Und du hast das Gefühl, wenn du um 7 Uhr rausgehst, hast du eigentlich das Wochenende schon, hast das Wochenende
gewonnen.
Genau.
Mensch. Noch.
Der SV Meppen ist übrigens auch wieder zurück im Profifußball.
Ja. Ist gut. Lange Zeit der Inbegriff der zweiten Liga.
Und im Nordosten kämpfen Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena. Und damit schließt sich auch der Kreis.
Ja.
Zwei Europapokalfinalisten.
Loksche.
Ja, zwei, die ein Europapokalfinale erreicht haben.
Ja.
Heute vor genau 45 Jahren. Carl Zeiss Jena gegen Dynamo Tiflis. 1-2 vor 4.750 Zuschauern im Düsseldorfer Rheinstadion.
Und dazu.
Ach, das wäre was, was für
das
Videotext.
Wär was
das wäre ein Videotext gewesen.
Ja.
Ach, danke euch.
Ja, danke auch. Das war meine letzte Glanzparade für diese Saison. Ich bin nächste Woche nicht da.
Wie steht's bei The Pack?
Alle. Sag schnell.
5-5.
5-5. Sind wir in der Verlängerung oder läuft noch?
Nee, läuft noch.
Läuft noch. Boah, das wird spannend. Da gucke ich jetzt.
Tschüssi.
Wenn es interessiert.
Tschüss, bis Montag nochmal.
Ja, nächste Woche Thomas Wagner, Frank Buschmann, Timo Schmidtchen und ich im Sauerstoffzelt.
Danke, Wolf.
Alles Gute, sportlich bleiben.
Ciao.
Ciao.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.